herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Was mich total bewegt hat, ist, vor 2 Wochen, da habe ich ja über den Ich Bin, der Ich Bin gesprochen. Über den Heiligen, über den Mächtigen. Auch den Alex gerade eben wieder angesprochen hat, über Gott und über das Wesen Gottes und so. Und irgendwie dieser Gedanke, hatte ich auch da erzählt, es bewegt mich wirklich zu tief gerade, wie groß und wie mächtig Gott ist. Und irgendwo dachte ich irgendwie, nee, daran will ich anhängen. Also für all diejenigen, die diese Predigt nicht gehört haben, ich versuche hin und wieder ein bisschen zusammenzufassen, aber hört sie nach. da habe ich echt so ein bisschen auch mein Herz ausgeschüttet, wer eigentlich Gott ist. Und ich will da so ein bisschen dranhängen und ich habe einen Text rausgesucht. Und zwar ist es 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Die will ich mir mit euch anschauen und ich versuche, relativ zügig durchzukommen, weil mir eine Zeit von 20 Minuten gegeben wurde. Ob ich das schaffe, ist die Frage. Genau, auf jeden Fall 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10. Ich lese vor. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Liebe, das ist so ein Thema. Das ist ein großes Thema. Und als ich da so über die letzten zwei, drei Wochen drüber nachdenken durfte, ist mir wirklich aufgefallen, dieses Wort, das haben wir relativ weich gewaschen, finde ich. Also es irgendwie, ja, bedeutet das nicht viel. Man sagt irgendwie, ja, ich liebe McDonald's. So, ne? Das ist, wir lieben McDonald's, wir lieben dieses oder jenes Lied. Ja, ich liebe das oder dieses oder jenes Auto. Und so weiter. Also wir lieben so viele verschiedene Dinge. Aber dann auch irgendwie unsere Frau, unsere Kinder, unsere Eltern, Oma, Opa und all das. Und es gibt da irgendwie heute in der Kultur auf jeden Fall nicht so eine allgemeingültige Definition für Liebe. Das Wort umfasst irgendwie alles, was wir zumindest mögen. Das lieben wir. Ich liebe Einkaufen oder keine Ahnung was. Ich nicht, aber vielleicht jemand anders. Und ja, das ist irgendwie so, was Liebe in unserer Welt ist. Liebe. Und als ich dann noch weiter drüber nachdenken durfte, musste ich so an uns Christen denken. Und darüber, wie Gott uns liebt. Und so diese ganze Sache. Und ich glaube, wir haben echt unser Staunen und unser Wunder von Gottes Liebe zu uns auch ein Stück weit verloren. Also weil, ja, Gott liebt uns halt, was auch immer das bedeutet. Insbesondere in der Definition, wie wir halt über Liebe nachdenken. Ja, es ist halt, wie ich McDonald's liebe, liebt mich halt Gott oder irgendwie sowas in die Richtung. Was auch immer das dann bedeutet. Und genau diese Liebe, die will ich gerne mit euch mal anschauen, an diesem heiligen Morgen, um nicht Heiligabend zu sagen. Genau, lass uns nochmal den ersten Vers angucken. Vers 9, also 1. Johannes 4, Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Was ich hier lese, ist irgendwie so, dass sichtbar werden von Liebe ist an dem Moment passiert, an dem Jesus in die Welt gekommen ist. Das ist ja so die Kernaussage von dem Text. Aber ich finde, das ist eine ganz schön steile Aussage. Also wie können wir sagen, dass dieser Moment, also der Moment, als Jesus in die Welt gekommen, das ist Liebe. Nicht die schöne Romanze, die wir schauen, nicht irgendwie eine funktionierende Ehe, das nicht. Aber als Jesus in die Welt gekommen ist, wenn du das anguckst, dann siehst du Liebe. Das ist Liebe. Das ist, finde ich, eine steile Aussage. Und als ich da so weiter drüber nachgedacht habe und dann irgendwann nicht mehr weiter drüber nachdenken konnte und dann auch Kommentare zugetan habe und darüber nachgelesen habe, dann war so ein Gedanke da drin, der mich total angesprochen hat. Und ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich glaube, ein Grund, warum wir Christen und auch Johannes hier im Text das sagt, ist aufgrund der Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit, die Liebe ist in dieser Dreieinigkeit zu finden. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, drei und doch irgendwie eins, verstehen wir nicht, aber es ist so. Und die erfreuen sich aneinander, die lieben sich einander in Perfektheit für alle Ewigkeit, schon immer und werden es auch immer tun. Und alles, was geschaffen ist, alles, was schön ist, alles, was da ist, das floss aus dieser Liebe heraus in die Welt. Wir wurden geschaffen aus dieser Liebe heraus. Alles, was ist, kam aus dieser Liebe. Der Vater, der den Sohn liebt, der Sohn, der den Heiligen Geist liebt, der Heilige Geist, der den Sohn und den Vater liebt und so weiter und so fort. C.S. Lewis nennt diese Liebe in dem Ding den Tanz der Liebe. Das finde ich schön, den Tanz der Liebe. Und man könnte sagen mit dem, dass Weihnachten irgendwie so das Skandal ist. Das ist so ein Skandal eigentlich. Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, der mit dem Vater, Ewige, der immer gewesen ist, immer sein wird, der Mächtige, der Akteur der Schöpfung, der kommt hier auf die Erde. Wie Alex auch vorhin gesagt, er kleidet sich mit dem hier. Also jetzt nicht mal in Klamotten, sondern Fleisch und Blut. Er kleidet sich mit dem. Er kommt hier auf die Erde. Und dann kommt er nicht irgendwie als König, als Krieger, wie auch Alex hier wirklich das gut einfach auch aufgezeigt hat. Nee, er kommt in Form eines Babys. Er demütigt sich, so wie es keiner erwartet hat. Und dann auch nicht nach Rom oder in einen Palast oder irgendwie sowas, nach Bethlehem. Ein Ort, der auf der damaligen Karte nicht eingezeichnet war. Das war halt Niemandland. Das war, ja, so. Und dort dann in einer Krippe, in einer Futterkrippe. Er macht sich ganz klein. Gott, der ich bin, er kommt. Es ist, wow. Wenn wir darüber nachdenken, der Allmächtige kommt. Und wir lesen hier, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns, uns durch ihn das Leben zu geben. Und das fand ich auch so spannend. Gottes Liebe ist uns daran sichtbar geworden. Nicht irgendwo im Universum, irgendwo ist Gottes Liebe sichtbar geworden, sondern uns ganz persönlich. Gott wollte, dass wir diese göttliche Liebe, diesen Tanz der Liebe wahrnehmen, dass wir ihn sehen, dass wir ihn erfahren können, dass wir dort hineingenommen werden. Und so sendet er seinen Sohn, damit du und ich, dass wir Leben haben, heißt es. Dass wir Leben haben. Das ist zu groß für mich, auch das. Ich habe letztes Mal immer wieder gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das passt nicht in meinen Kopf rein. Auch das, seine Liebe, die ist so groß. Und eine Wahrheit in dem, die ich auch in der jetzigen Situation mich immer wieder daran erinnern darf, ist, ohne Jesus können wir existieren, wir können irgendwo leben, aber wir werden nicht wirklich leben. Wir werden nicht wirkliches Leben haben. Und immer wieder bei mir kommen da irgendwie so Gedanken auf, so dann schaue ich so auf mein Leben vor ein, zwei Jahren, dann sage ich, Paul, guck mal, was du gerade alles aufgegeben hast. Wofür eigentlich? Du könntest da und da sein, wirtschaftlich, finanziell oder keine Ahnung was alles. Oder dann schaut man auf andere Leute und sagt, guck mal, was die alles haben. Wäre das nicht schön, Paul? Du könntest auch, gar kein Problem. Musst du dein Leben nur ein bisschen ändern. Und da darf ich mich immer wieder dran erinnern, ohne Jesus können wir vielleicht wirklich viele schöne Dinge haben. Selbst wenn wir ihn hassen, können wir ein gutes Leben leben. Gutes Essen auf dem Tisch. Ein Partner an unserer Seite, Kinder, Freunde, Sex, Autos, was auch immer. Also wir können ein gutes Leben haben, aber dennoch irgendwo die Bibel, die sagt es immer und immer wieder. Es gibt einen Unterschied zwischen einem einfachen Leben auf der Erde, gutes Leben, und ein Leben in Fülle. Ein Leben in Fülle. Und ja, wir sind geschaffen, glaube ich, von Gott einfach, oder wir als Geschöpfe, wir sind ja erschaffen von Gott, wir sind geschaffen mit dieser intrinsischen Motivation, Dinge zu verehren, irgendwie Dinge groß zu machen. Jeder Mensch verehrt irgendwas. In Englisch würde man sagen, everyone worships something. Ich finde das irgendwie, klingt für mich besser als verehren. Aber everyone worships something. Und ganz klar zum Beispiel sieht man das an Fußball. So, ne, also EM-Saison oder sowas. Ey, wir feiern unsere Teams, wir machen sie groß, wir yes und keine Ahnung. Und dann auch, wenn wir sie groß machen, wir feiern es auch, mit anderen dann drüber zu reden. Dann sagen sie, hey, habt ihr schon das gesehen? Und wir jubeln die dann zu und wir machen sie groß. Wir sind geschaffen, einfach das zu tun. Wir lieben es, Dinge und Personen zu verehren und sind begeistert und dann anderen Leuten ja, davon mitzuteilen. Und ich glaube, all diese Dinge, die geschaffen wurden, sind geschaffen, A, damit wir sie genießen, ja, aber auch auf ihn aufmerksam zu machen, dem Schöpfer selbst, dass wir tiefer hineingehen. Und das ist eine Komponente, die können wir losgelöst von Jesus nicht tun, weil wir ihn ja gar nicht wirklich sehen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, vielleicht nicht der Grund, aber definitiv ein Grund, was das Leben in Fülle auch bedeutet. Und da kommen wir halt nicht hin ohne Jesus. Als ein Beispiel, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, ich liebe ja Essen, mein Beef Wellington wartet und das wird ein wirklich leckeres Essen. Es wird gut, ich freue mich darauf. Und nach dem Essen, dann ja, war es halt ein Essen. So losgelöst von Jesus, war ein leckeres Essen und dann morgen gibt es ein neues leckeres Essen. Aber lass mal drüber nachdenken, wir haben jetzt Jesus in uns, wie liebevoll, wie schön, wie freundlich muss Jesus sein, dass er uns einen Geschmackssinn gegeben hat. Wie freundlich muss er sein, dass er uns die Freunde an den Tisch stellt, mit denen wir das Essen essen dürfen. Wie schön, wie liebevoll, dass er Menschen gemacht hat mit Kreativität, die Rezepte schreiben, die Geschmacksprofile zusammenbilden und so weiter und so fort. Und er möchte, dass wir das erleben. Das gibt ihm die Ehre. Wir erheben ihn dadurch. Wir können irgendwie tiefer gehen in das normale Essen von einem Essen. Wir feiern ihn. Und auch die Freunde, wie gesagt. Und ich meine jetzt nicht Facebook-Freunde, sondern wirkliche Freude, mit denen du durch dick und dünn gibst. Wie liebevoll ist Gott, dass er uns diese Menschen an die Seite stellt. Wie, ja, er schenkt uns das und gibt uns die an der Seite, die uns durchtragen in schwierigen Zeiten. Wie liebevoll. Und das ist so eine Qualität des Lebens, das Wissen, dass da mehr ist als nur ein leckeres Essen, nur Leute, die jetzt zufällig bei mir sind. Sondern dass da jemand ist, der größer ist, der höher ist, der mich sieht und mich liebt, trotz meiner Unperfektheit. Und ja, an all dem verdanke ich diese Fülle, die ich gerade habe. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ein Blick einfach auch auf diese Fülle des Lebens, die wir in Christus und nur in Christus kriegen können. Und ohne ihn werden wir halt diese Freudenjäger von einem leckeren Essen zum nächsten, von einem Ereignis, von einem Erlebnis zum nächsten. Aber mit ihm, wie gesagt, durchbrechen, tiefer gehen und schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Ich finde das total schön. Ich komme mal zurück zum Text. Johannes sagt dir, du willst Leben sehen, es ist die Manifestation von Jesus. Schaut ihn an, wenn ihr wahres Leben schmecken wollt. Gehen wir jetzt in den zweiten Vers rein, da geht es ja weiter. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Auch hier, was Johannes sagt, ist, wir können Liebe nicht so definieren, wenn wir Menschen beobachten. Also wir können jetzt als Beispiel der Höhepunkt von Liebe auf dieser Welt ist ja, würde ich so sagen, so die Hochzeit, ne? Und wenn wir jetzt von einer Hochzeit zur nächsten gehen und sie wirklich beobachten und studieren und anschauen, so wunderschön sie sind, sie sprudeln von Liebe, sie sprudeln von Freude, von Schönheit, von ja, diesen ganzen Dingen. Aber in dem Ganzen ist immer noch was anderes. Sünde. In dem Ganzen ist immer noch Sünde. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir Liebe im Rahmen vom Menschen beobachten, nicht in der Fülle sehen können und definieren können. Egal wie stark wir uns bemühen und irgendwie Menschen zu lieben und das alles, wir werden immer befleckt sein von Sünde und das wird immer unser Bild von Liebe, wenn wir Menschen beobachten, irgendwie verschlechtern letztendlich. Und ja, um das auch vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, wir alle haben ja Personen, die wir lieben, also so wirklich lieben. Kinder, Ehepartner, Mama, Papa, wer auch immer. Denk mal an diese Person und lass mich jetzt fragen, hast du sie jemals verletzt? Haben wir vielleicht sich schon mal enttäuscht oder einen Konflikt gehabt? Vielleicht sogar den Konflikt bewusst und sehr absichtlich gestartet? ich denke schon. Und das ist, was ich meine. Wir können vollkommene Liebe nur ausschließlich bei Gott finden. in der Dreieinigkeit. Dort ist diese perfekte Liebe. Und aus dieser Liebe heraus wird nun Jesus gesandt, um uns in diese Art der Liebe einzuladen. Dass wir sie sehen, dass wir sie festhalten und ein Stück weit mehr ergreifen, was sie bedeutet, was sie ist. Um halt über Liebe nachzusehen. Wir müssen auf Gott schauen und der einfachste Weg ist, durch die Bibel auf Jesus zu schauen. Weil Gott ist einfach zu hoch für uns. Und das Johannesevangelium, das schreibt es ein bisschen anders. Das steht dann so: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern sie durch ihn zu retten. Wie wurde Liebe sichtbar? Wie definiert die Bibel Liebe? Wir sehen sie in und durch Gott, dass er als, in Form von Jesus als den Sohn, der losgelöst von Sünde war, Fleisch und Blut wurde und unter uns wohnte. Zu welchem Zweck? Lukas schreibt das wirklich sehr passend in 19,10. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um Verlorene zu suchen und zu retten. Nicht um sie zu verdammen, sondern die Welt vor der Verdammnis zu retten, wie auch Alex vorhin wirklich erzählt hat im Abendmahl. Einfach ein Riesenbild. Aber als ich dann auch wieder drüber nachgesonnen, sagt man das so? Ich weiß ja nicht, egal, dachte ich, das ist ja riesengroß, dieses Bild, und total verrückt, dass jemand das tun würde. Also, dass er jemand ist, der die Verlorenen sucht, um zu retten, aber irgendwo passt das ja auch in unseren weltlichen Kontext von Liebe. Das passt da auch irgendwo mit rein. Da ist jemand, der liebt jemand anderen so sehr, dass er sich super klein macht, in den Dreck irgendwie begibt, um die Person, die er liebt, zu retten. Das könnte doch ein Film sein, das ist ein Buch, oder? Also das ist ja so die Geschichte, die häufig da irgendwie aufgegriffen wird. Aber dann, in dem Vers 10 von 1. Johannes 4, da finden wir noch ein spannendes Wort, einen spannenden Kontext drin, der dieses ganze Bild auf den Kopf wirft. Das hat mich auch nochmal auf einer neuen Ebene wirklich tief berührt. Ich lese nochmal den Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Er hat uns so sehr geliebt und in ihm wird seine Liebe so sichtbar, dass auf der anderen Seite irgendwie sein Zorn beschwichtigt werden musste. Nun, über Zorn zu reden, ist vielleicht ein bisschen, nicht so beliebt, aber es gehört dazu, weil Liebe und Zorn kann man nicht voneinander trennen, glaube ich. Ja, ganz schwierig, Liebe und Zorn voneinander zu trennen. Desto mehr wir jemanden oder etwas lieben, desto mehr Zornpotenzial haben wir auch. Ja, ist so. Wenn wir etwas mit allem, was wir sind, lieben, dann sind wir zu mega viel Gewalt in der Lage, um es zu beschützen auch. Wenn jemand kommt und es wegnimmt. Auch da, ja, auch da, ganze Filmreihe, Taken, John Wick und wie sie alle heißen. Das ist die Story von den Filmen. Da wird was weggenommen, was die Person mit allem, was sie sind, lieben und sie sind zu sehr viel Gewalt in der Lage, um das zu retten oder zurückzuholen. Und eine Sache, die Gott über alles hasst, wirklich hasst, abgrundtief, ist Sünde. Er hasst Sünde so sehr, weil es das zerstört und das kaputt macht, was er am meisten liebt. Uns Menschen. So sehr liebt er uns. Und wir alle sind befleckt davon. Der Glaube, dass ich mein Leben ohne Gott leben kann und die daraus dann resultierende Verhaltensmuster. Paulus schreibt da auch drüber in Römer 3, da heißt, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dann sagt er weiter in Römer 6, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber dann die frohe Botschaft auf der anderen Seite. Nochmal Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott inmitten seines wirklich gerechten Zornes auf das, was das Gute, das Schöne zerstört, auf das, was die Personen zerstört, die er so sehr liebt, uns Menschen, inmitten dieses Zornes sendet er nun seinen Sohn als sichtbares Sühnemittel, ja, für uns, damit jeder diesen Zorn der Sünde auffängt, damit du und ich als makellos, als untadelig und als rein angesehen werden können. Echt, das ist wow, so sehr. Und wenn wir also zu Weihnachten auf die Krippe schauen, auf dieses kleine Baby blicken, das das Universum erschaffen hat, ja, dann auch da sollten wir vor Ehrfurcht staunen. Wir dürfen überwältigt sein von dieser Liebe, die er da gezeigt hat und auch uns ein Stück weit demütigen vor ihm, der uns so sehr liebt. Warum? Weil wir tot waren in unseren Übertretungen von Sünde. Und er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Das ist der Beginn der Liebe. Er ist stark. Er, der Erhabene, der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige, kommt in der kleinsten Form eines Babys, lebt ein perfektes Leben und stirbt für deine und für meine Schuld am Kreuz, um uns zu versöhnen. Und noch krasser, also wenn wir da noch weiter drüber nachdenken, wir, die wir sündig sind und von auch seine Herrschaft in Frage stellen. Also es war jetzt nicht irgendwie Leute, die da irgendwie sind und eigentlich ein gutes Leben leben, so, ne? Nee, wir stellen seine Herrschaft in Frage. Wir wollen von ihm nichts wissen und wir benutzen all das, was er uns geschenkt hat, um ihn zu verherrlichen, unser Gehirn und all diese Sachen, und verwenden sie gegen ihn. Also unser Verstand nutzen wir und nutzen wir mehr und mehr, das zu erklären, dass er nicht existiert, so, ne? Wir benutzen unsere Stimme, unseren Mund, um uns groß zu machen und ihn klein zu machen. Wir benutzen unsere Talente, die Ressourcen auch, die er uns gegeben hat, um uns mehr und mehr unabhängig von ihm zu machen. Wir wollten selbst die Ehre. Wir wollten uns selbst großzeichen, selbst unser Herr sein. Und Gottes Zorn brennt gegen diese Sünde, dieses ja, ich will Gott sein, letztendlich. Und sein Zorn brennt gegen die Sünde, weil sie uns so sehr verblendet, uns blind macht, uns beraubt und belügt, uns abschneidet von dem, was er für uns hat und wer er ist. Er ist heilig und gerecht und er liebt uns mit allem, was er ist. Und er will uns dieses wahre Leben schenken. Und er ist aber auch gerecht und er kann diesen Zorn nicht einfach so stehen lassen. Dieses Falsch. So kommt er, die zweite Person. Also das ist einfach zu groß für mich. Er kommt als zweite Person der Dreieinigkeit. Aus Liebe wird Fleisch und Blut und trägt diesen Zorn Gottes für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und er stirbt dort am Kreuz. Aber auch da, er lässt ihn wieder auferstehen. Und diese Auferstehungskraft, die macht er nun für alle verfügbar. Für uns verfügbar, wenn wir mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben, dass er Herr ist. Das ist wow. Und in dem Ganzen, wie gesagt, er lädt uns ein, teilzuhaben an diesem Tanz. An diesem Tanz der Liebe. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir wollen Liebe sehen, dann schauen wir auf Jesus. Und dafür danke ich dir, Vater, dass du uns so sehr liebst, dass du der Heilige, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du deine Liebe wirklich einfach offenbart hast durch deinen Sohn. Wir wollen dich ehren, wollen dich groß machen, wollen dir danken von ganzem Herzen. Amen.